Ich möchte von vornherein sagen, in Bezug auf die Themen dieser Woche, sie sind sehr spezifische Themen. Wir haben erlebt in der Verkündigungswoche in Möhringen, dass sie eventuell zu spezifisch formuliert sind für unsere Situation zu Hause, denn die Leute kannten den Redner und der Redner kannte die Leute. Und manche blieben besonders fern an gewissen Tagen. Nun, ich möchte euch alle ermutigen, diese Themen beziehen sich spezifisch auf die Familie. Und weil jeder in einer Familie ist, geht es jeden an. Jeder wird angesprochen. Es ist nicht eine Sache, aber wenn es über den Ehemann geht, da brauche ich nicht zu kommen. Oder wenn es über die Ehefrau geht, da brauche ich nicht zu kommen. Ich denke, weil ich jedes Mal auch den Bezug herstellen will zu der Gemeinde Jesu, dass die Prinzipien austauschbar sind für unsere Beziehungen der Gemeinde. Und ich hoffe, dass es nicht nur für diejenigen gewinnbringend sein wird, die meinetwegen Ehefrauen sind, die besonders da sind, wenn es um Frauen geht, oder dass es die Männer gibt, die da sind an dem Tag oder heute Abend, wenn es um die Männer geht, sondern dass alle die Zeit nehmen zu kommen. Denn die Anleitung aus der Bibel gilt eigentlich für uns alle. Daher möchte ich ermutigen, die Themen wohl zu beachten, aber nicht wählerisch zu kommen, wenn man im Gesamten auch angeleitet werden will von der Bibel über diese Themen. Wir sind alle sehr vertraut mit dem Thema Familie. Denn, wie ich vorhin sagte, sind wir alle in einer Familie. Gott wollte die Familie. Wir sehen, dass Jesus Christus selber das erste Wunder, das er getan hat, im Rahmen einer Hochzeit ausgeführt oder durchgeführt hat und dabei auch die Gründung der Familie und die Familie als Institution gesegnet hat. Aber es ist keinem verborgen geblieben, dass heutzutage Familien in großer Not sind. Als wir in Deutschland ankamen, war ich zunächst einmal getäuscht durch den scheinbaren Erfolg fast aller Leute in diesem Land, die schöne, glänzende Autos fahren, die in schön gestrichenen Häusern leben und die wohlhabend aussehen in ihrer persönlichen Erscheinung. Nur nach einiger Zeit ist es mir klar geworden, dass in den meisten Familien in diesem Land große Not herrscht. Ich würde mich nicht wundern, wenn in diesem Raum große Familiennöte vertreten sind. Und dass manche hierher gekommen sind mit tiefem innerem Schmerz, mit dem man nicht fertig wird, alleine ohne die Hilfe Gottes. Dass es eventuell Zerstrittenheit gibt oder auch zerrissene Gefühle durch Missverstandensein in der Ehe oder sonst andere Probleme. Und sehr viele Leute in der heutigen Zeit sind pessimistisch geworden. Sie sind schwarzseherisch geworden. Sie sehen keine Lösung für die Probleme, die man offensichtlich feststellen kann. Dr. Nathan Ackermann schrieb in seinem Buch Psychodynamik des Familienlebens Folgendes. Ich zitiere: Als Psychiater habe ich mein Leben der Aufgabe gewidmet, die emotionalen Probleme des Familienlebens zu studieren. Ich habe Pionierarbeit auf dem Gebiet der Familientherapie geleistet. Von meiner Warte aus sieht das Bild der Ehe und Familie in der heutigen Gesellschaft düster aus. Familienleben scheint zu zerbröckeln und ein wirksamer Mörtel ist nirgends zu finden. Ende Zitat. Das ist sehr pessimistisch. Und ich freue mich heute Morgen, dass ich Verkündiger des Evangeliums sein darf. Es gibt für diese heutige, oft negative Lage in der Familie eine gute Nachricht, eine positive Schau. Als ich auf der Herfahrt war heute Morgen, diesen herrlichen Sonntagmorgen genießen konnte im Auto, die Täler mit Nebel bedeckt und also es war herrlich schön. Und ich dachte an das wunderbare, das fantastische Potenzial von diesem Land. Und dann fiel mir der Gedanke ein, wie viele Leute dieses geistliche Potenzial nicht sehen, die keine Hoffnung mehr haben. Und dann dachte ich im Stillen, ja, die Perspektive bestimmt so viel. Es geht uns im Grunde genommen gut. Vielen geht es aber so schlecht, dass sie nur Schlechtes gesehen haben in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten. Sie sind pessimistisch. Wir Christen haben eine positive Hoffnung. Und ich kann auch sagen, nach über 21 Jahren der Ehe wurde ich einmal gefragt, würdest du, wenn du es nochmals machen könntest, die gleiche Frau wieder heiraten? Und das kann ich ohne zu zögern mit einem fröhlichen Ja beantworten. Oh ja, das würde ich genauso tun wie einst. Diese 20, 21 Jahre unserer Ehe waren gute Jahre. Sie waren nicht immer leichte Jahre. Es waren schwere Zeiten der Anpassungsnöte, wo wir große Hilfe von Gott gebraucht haben. Und wir sind dankbar, dass wir haben miteinander lernen dürfen, das Schiff der Ehe in Gottes Hand und mit Gottes Hilfe zu führen. Unsere Egos gerieten manchmal, wenn nicht oft, aneinander. Es hat Verletzungen gegeben. Und wie wir in der vorigen Stunde gehört haben, weil es Liebe gegeben hat, hat es auch die Fähigkeit gegeben, gegenseitig zu vergeben, sodass meine Frau und ich auch heute uns sehr gut verstehen. Ich habe manchen schon gesagt, nach 21 Jahren der Ehe beschreibe ich durch Gottes Gnade unsere eheliche Situation als mehr wie eine ständige dauernde Flitterwoche als sonst was. Es ist so schön, dass es sich gelohnt hat, durch diese anderen Phasen durchzugehen, um zu dem zu gelangen, was wir heute genießen. Es war nicht immer leicht, aber es war schön und es ist immer schöner am Werden durch die Gnade Gottes. Jemand verglich die Anpassung der Ehe mit zwei Stachelschweinen im kalten Alaska. Und zwar, der Winter kam und im tiefen Schnee spürten sie die Kälte. Sie zogen sich näher, aber dann verletzten sie sich gegenseitig durch ihre Stacheln. Sie zogen dann wieder auseinander und es wurde ihnen wieder kalt. Um warm zu bleiben, mussten sie lernen, wie sie sich nähern konnten, ohne sich gegenseitig ständig verletzen zu müssen. Und ich glaube, in der Ehe ist es ähnlich, dass wir lernen müssen, jeder für sich sein Ego zu entthronen und so wie es in der Bibel heißt, der eine achtet den anderen höher als sich selbst, bereit ist, in die Nähe eines anderen zu kommen, ohne verletzen zu wollen und ohne verletzen zu müssen, damit wir in der Ehe uns gegenseitig von der Nähe und nicht von der Ferne tragen können. Es ist möglich zu lernen. Ich möchte ermutigen, es ist nie zu spät, anzufangen zu lernen. Ich freue mich, wenn ich in der Gegenwart von manchen bin, die 80 und noch älter sind, die offensichtlich die Freude am Lernen nicht verloren haben. Und wenn man 20 Jahre und 30 Jahre verheiratet ist, ist es nicht zu spät zu lernen. Wenn man auch Probleme getragen hat und ertragen hat, 15 und 20 und 30 Jahre als Jugendlicher oder als Mann oder Frau und denkt, ich komme nie drüber hinaus. Heute Morgen möchte ich ermutigen, es kann gelernt werden. Diese Woche soll eine Woche der Hoffnung für Familien sein, in einer hoffnungslosen Zeit. Es gibt Hoffnung, wieder die Freude der Ehe und Familie zu erleben. Es gibt Hoffnung, Geborgenheit und Zuversicht in der Familie erleben zu dürfen. Es gibt Hoffnung, Harmonie wie im Symphonieorchester in der Ehe zu genießen. Zu lernen, Gottes Hilfe zu beanspruchen. Gestern waren wir auf einer Hochzeit. Und so wie es Land auf, Land ab üblich ist auf Hochzeiten, wird irgendwo der Satz kommen, sag ja mit Gottes Hilfe. Und dann kamen von beiden Partnern, von dem Ehemann sowie auch von der Ehefrau, ja mit Gottes Hilfe. Ich denke persönlich, dass das Hauptproblem in unseren Ehen ist, dass wir den zweiten Teil von diesem Ja-Satz vergessen haben. Ja, mit Gottes Hilfe. Viele Leute haben mit diesem Satz begonnen und dann es irgendwie in eigener Kraft versucht zu meistern in der Ehe. Ja, ich mache das, aber ohne Gottes Hilfe. Und es geht eben nicht so. Es geht nur mit der Hilfe Gottes in Jesus Christus. Heute Morgen ist unser Thema, warum gibt es überhaupt die Familie? Vielleicht eine dumme Frage, sagt mancher. Natürlich, wir wissen, warum es die Familie gibt. Nun, ich bin nicht so sicher, dass die meisten sich im Klaren sind, warum es die Familie gibt. Wenn man sie fragt, und ich habe das neulich getan bei zwei Bibelschulabsolventen, habe ich sie gefragt in der vorehelichen Beratung, was ist eine Familie? Das war interessant. Wenn ich uns bitten würde heute Morgen, das mache ich nicht, aber wenn ich uns bitten würde heute Morgen, ein Blatt Papier zu nehmen und einen Bleistift zu nehmen und darauf zu schreiben aufs Papier, was ist eine Familie? Definiere die Familie. Ich bin sicher, wenn wir 80 oder 90 Leute sind heute Morgen, würden wir bestimmt nicht 10 verschiedene Antworten haben, sondern vielleicht viel mehr. Die Perspektive bestimmt der Ausgang, wie es ausgeht. Viele Leute denken, die Familie ist eine Einrichtung für mich. Viele Leute denken, die Gemeinde ist eine Einrichtung für mich. Und ich komme, so wie wir es in der vorhergehenden Stunde gehört haben, ich komme, um zu bekommen, nicht um zu geben. Und die Perspektive bestimmt, was die Auswirkung ist im Einzelnen in der Gemeinde, so wie in der Familie. Ich bin nicht so sicher, dass die meisten Leute, auch die meisten Christen, evangelikale Christen, sich ganz im Klaren sind, warum Gott die Familie gegründet hat. Und weil sie sich nicht im Klaren sind darüber, machen sie bewusst oder unbewusst grundsätzliche Fehler an der Führung ihrer Familie und fragen sich, warum es immer wieder kracht. Nun, ich habe heute Morgen nur zwei Dinge, die ich erwähnen will. An manchen der anderen Tage sehen wir mehr, aber heute Morgen nur zwei Dinge. Und ich möchte bitten, dass wir, um das erste zu betrachten, unsere Bibel nehmen und das erste Buch der Bibel aufschlagen, Kapitel 2. 1. Mose Kapitel 2. Wir nehmen diesen Abschnitt der Schrift, und ich weiß, dass ihr das auch hier tut in der Gemeinde, als Gottes Wort, nicht als eine Legende oder eine Sage über die Entstehungsmöglichkeiten, wie die Leute damals gedacht haben über die Entstehung der Erde. Hier ist ein historischer Bericht, wie Gott die Welt schuf und wie Gott die ersten Menschen schuf. Und am 6. Schöpfungstag, als Gott Adam geschaffen hat, führte er vor Adam, vor der Schöpfung von Eva, führte er an Adam vorbei alle geschaffenen Lebewesen bis dahin. Und Adam hat sie genannt, hat ihnen Namen gegeben. Jemand sagte einmal, eventuell war diese Aufgabe für Adam, um ihn zu überzeugen, dass er alleine war. Sicherlich diente es dazu, denn es kamen Herr und Frau Elefant, Herr und Frau Katze, Herr und Frau Hund, Herr und Frau Giraffe und so weiter. Und er hat sie genannt. Und er steht da als Herr ohne Frau. Sie kommen paarweise an ihm vorbei und er nennt sie. Und Adam gegen Nachmittag, vielleicht gegen Abend, spürt die Einsamkeit. Sie kommen alle in Gemeinschaft vorbei und hier bin ich Mutterseelen allein oder Vaterseelen allein. Nun, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus der Erde die Tiere des Feldes und so weiter. Und es fand sich, Vers 20, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte unter den Tieren. Und so ließ Gott Adam einschlafen und er nahm eine Rippe aus seiner Seite und baute Eva aus dieser Rippe und gab ihm eine Gehilfin, die aus ihm selber kam. Nicht, wie Luther, glaube ich, das sagte, aus seinem Kopf, dass er von ihr dirigiert würde, nicht aus seinem Fuß, dass er von ihr zertreten würde, sondern von der Stelle seinem Herzen am nächsten. Und sie sucht wieder Gemeinschaft, suchen wieder Gemeinschaft miteinander. Warum hat Gott Eva dem Adam gegeben? Weil er alleine war. Und das hat sehr, sehr viel zu sagen über den Grund von menschlicher Perspektive her, warum Gott die Ehe gegeben hat und was in der Ehe funktionieren soll. Wenn man alleine ist, was tut man? Man sucht Gemeinschaft mit anderen. Wir haben eine kleine Tochter, die wird in ein paar Wochen ein Jahr alt. Und sie ist ein geselliges Wesen. Wenn die Mutter da ist in ihrer Nähe, da krabbelt sie ihr um die Füße. Wenn ich mich hinlege auf dem Boden, sie krabbelt direkt hin zu mir und krabbelt auf mich und klettert über mir und von der anderen Seite wieder zu der anderen zurück und so weiter. Sie freut sich, wenn sie mit uns zusammen sein kann. Und da geht dann oft meine Frau aus dem Raum. Sie krabbelt zu ihr hin und meine Frau hat eine Aufgabe im anderen Zimmer zu erledigen. Und sie weint, natürlich, verständlicherweise. Ich bin alleine. Sie spürt die Einsamkeit. Ich persönlich bin überzeugt, kein einziger blieb geschont in seinem Leben vor Stunden der tiefen Einsamkeit. Mutterseelen alleine zu sein, wo man nicht verstanden wird, wo man so alleine ist mit den inneren Kämpfen und Problemen, dass man denkt, oh, wenn ich nur einen Menschen hätte, mit dem ich sprechen könnte, der mich versteht, der mich annimmt, wie ich bin, der bereit wäre, sein Herz mit mir zu teilen, die bereit wäre, auch die Last mit mir zu teilen. Ich kenne eine Frau, wo ich einmal darüber gesprochen habe, sagte diese Frau über eine Ehe, die sie kannte. Sie sagte, sie tragen wohl den gleichen Familiennamen. Aber diese Ehefrau ist so, wie wenn sie geschieden wäre, so einsam, wie man nur einsam sein kann. Viele Leute leben unter dem gleichen Dach, essen am gleichen Esstisch, sind aber in sich selber einsam, weil es eine Zielverfehlung gegeben hat in ihrer Eheführung. Die Ehe wurde gegründet von Gott, damit wir uns verständigen miteinander. Daher ist das Herz der Ehe die Verständigung, gegenseitige Verständigung. Denk mal zurück an diese Anfangstage der Freundschaft, als man diese grenzenlos lange Spaziergänge gemacht hat. Die Parks waren immer zu kurz und da hat man etliche Runden durch den Park gemacht, nur dass man Zeit hatte füreinander. Und man hat gesprochen über alles Mögliche. Und Mitternacht war zu früh, man kam wieder nach Hause und sagte Ade zueinander, aber man wünschte, man hätte noch mehr Zeit gehabt. Die Verständigung war die Basis der guten Freundschaft. Aber in vielen Ehen hat diese Verständigung aufgehört. Und die Telefondrähte liegen auf dem Boden. Und man hat keine großen Freude mehr an längere Spaziergänge und lange Stunden des Redens bis Mitternacht, wenn man das Licht ausschalten muss, weil man schlafen muss. Aber man wünschte, man hätte mehr Zeit, um miteinander zu sprechen. Diese tiefe innere Freude der Gemeinschaft fehlt in vielen, vielen Familien. Einsamkeit, weil man nicht verstanden wird. Es ist das Grundbedürfnis eines Menschen, Gemeinschaft zu haben. Ich habe ein Buch gelesen, es heißt Touching, ein englisches Buch von einem ungläubigen Psychiater, denke ich, oder Psychologen. Äußerst interessant, ein großes, dickes Buch. Und der untersucht Ergebnisse, Forschungsergebnisse aus aller Welt über den Kontakt, die Berührung. Touching bedeutet berühren. Und was es bedeutet, einen anderen Menschen zu berühren oder nicht zu berühren. Und es ist vielmals fachlich, wissenschaftlich festgestellt worden, dass Säuglinge die richtige Nahrung bekommen haben, aber sterben können, wenn sie nicht berührt werden. Wenn sie nicht Gemeinschaft mit anderen haben. Viele Leute sind innerlich gestorben, weil sie nicht berührt werden in der Gemeinschaft mit anderen. Und daher ist es so notwendig, dass dieses Grundbedürfnis für die Ehe wieder klar gesehen wird. Warum Gott von menschlicher Perspektive her gesehen uns die Ehe geschenkt hat. Dass wir gegenseitig dieses Grundbedürfnis aneinander stillen und einander zu verstehen versuchen und uns mitzuteilen lernen, dem anderen mitteilen, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Nicht nur das Negative, bitte, sondern auch das Positive, was man gern hat am anderen. Was man gern sieht am anderen, was der andere zur Freude des einen tut. Das Ziel der Eigenschaft, dass ein Teil des Problems in unserer eigentlichen Gesellschaft ist die dichte Besiedlung unseres Landes, in dem wir wohnen. Und manchmal sind Leute froh, wenn sie ihren Weg unberührt weitergehen können. Ist es dir so aufgefallen? Ich komme eigentlich von einem Dorf aus den Vereinigten Staaten und jeder im Dorf ist eine Dorfmentalität, jeder kennt jeden. Mein Vater war Lebensmittelgeschäftsbesitzer und auch Postamtleiter. Die Post war im gleichen Haus, hinten in der Ecke und natürlich kam jeder von der ganzen Umgebung zu meinem Vater und ich kannte jeden und jeder kannte mich und mein Vater kannte jeden. Die Dorfmentalität. In einer Großstadt wie Stuttgart, ich als Dorfmensch, habe eigentlich lernen müssen, Menschen anzusprechen, die nicht angesprochen werden wollen. Mein Vater sagte mir im Dorf, Roger, unser Brot kostet genau das gleiche wie das Brot im anderen Laden. Und Sie kaufen nicht bei uns ein, weil es besseres Brot gibt, denn es ist die gleiche Marke und der gleiche Preis. Sie kaufen bei uns ein, wenn sie freundlich bedient werden. Wenn die Tür aufgemacht wird, dreh dich um, schau die Leute an und sprich sie an, hat er mich angeleitet. Und werde freundlich, sei freundlich mit den Leuten, wenn sie durch die Tür kommen. Nun, das habe ich in mir. Mein Vater hat es mir vorgelebt, der sprach jeden freundlich an und ich habe das als positiv empfunden und ich habe das auch von ihm gelernt. Ich finde das sehr gut. Nun, ich komme nach Deutschland und ich bin's gewohnt, wenn ich auf der Straße bin und ich Augenkontakt habe mit jemandem, dass ich guten Tag sage. Nun, im Laufe der Zeit ist es mir aufgefallen, manche Leute wollen keinen Augenkontakt. Wenn sie merken, in der Peripherie, ihre Sicht, es kommt jemand, dann frieren sie ihre Augen so ein in der Sicht, dass sie nicht den Anschein erwecken, ich könnte irgendwie merken, ein anderer Mensch ist da. Und wenn ich auf dem Gehweg bin in Möhringen, da laufe ich an solchen vorbei und ich sage, wenn sie ihre Augen starr geradeaus schauen, guten Tag. Sie sind ganz erschüttert. Es spricht jemand mit mir. Wir leben in unserer Gesellschaft oft aneinander vorbei. Und wenn wir Christen nicht anfangen, andere anzusprechen, ich garantiere, sie sprechen uns nicht an. Wir müssen die Initiator sein, von dieser Kontaktfreude in der Liebe, in der Gesellschaft als Christen und erst recht in unseren Familien. Es sitzt vielleicht einer hier heute Morgen und sagt, sie spricht nicht mit mir über dieses Thema. Dann sprich mit ihr. Er redet nicht mit mir, dann rede mit ihm. Fang du an, über diese manchmal heiklen Themen zu sprechen, die dir ganz tief am Herzen liegen. Verständigung, das Herz der Ehe. Die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Dieses Grundbedürfnis, Gemeinschaft mit anderen zu haben, sollte unbedingt in der Familie gestillt sein können. Manche Jugendliche sind sehr traurig, weil sie einsam sind, weil sie sich verstoßen vorkommen von der Familie, weil sie sich nicht angenommen fühlen, weil mit ihren Problemen der Pubertät sie nicht fertig wurden und der Vater hat nicht mit ihnen gesprochen, die Mutter hat nicht mit ihnen gesprochen und sie sitzen da und schmoren in ihren Problemen und nicht wissend, wie sie rauskommen sollen. Sie wünschten, Kontakt mit jemandem zu haben, mit dem sie sprechen könnten. Wenn du hören könntest, in der Seelsorge, wie oft mir gesagt wird, ich rede zum allerersten Mal in meinem Leben mit jemandem über dieses Problem. Und diese Person ist oft verheiratet, die mir das sagt. Aber das wäre egal. Jeder Mensch ist in einer Familie. Und wir sollten in unseren Familien die Offenheit haben können, dass wir aufeinander zugehen und Verständigung erleben und Mittragen von anderen erleben. Aber das ist leider, leider oft nicht der Fall. Und wir fühlen uns, wie wenn wir im Ausland wären, ohne sprachkundig zu sein. Oh, wenn ich nach Frankreich gehe, ist es mir wirklich schlecht. Ich kann 10 oder 15 Wörter Französisch, Paris, Marseille, Lyon und ein paar andere Wörter, aber nicht viel. Und wenn ich im Ausland bin, oh, da fühle ich mich ganz alleine. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen Französisch. Ich kann nicht mehr als Brocken Französisch. Aber geh irgendwo in ein Ausland, wo du gar nichts kannst. Und fühle dich da heimisch. Das ist unmöglich. Die Leute sagen Dinge und du sagst etwas zurück. Und man redet aneinander vorbei, es ist unmöglich, sich zu verstehen. Ich habe einmal in Frankreich ein Lebensmittelgeschäft suchen wollen, um etwas einzukaufen. Ich fuhr in 4 oder 5 Dörfer, fuhr ich rein und wollte Lebensmittel kaufen. Ich konnte mich nicht verständigen. Ich fuhr wieder auf die Autostraße und fuhr weiter. Ich konnte nichts kaufen, weil ich nicht erklären konnte, was ich wollte. Und in diesen Dörfern fand ich nichts. Alles war zu. Wo ist etwas offen? Sie Achselzucken. Wir haben in unserer Ehe 2 Sprachen zur Verfügung. Meine Frau und ich können beide Deutsch und Englisch. Und trotzdem, manchmal hat es Verständigungsschwierigkeiten gegeben. Die meisten hier können 2 Sprachen, Hochdeutsch und Schwäbisch. Und es gibt 3, ja. Manche können Schwäbisch, Hochdeutsch und noch ein anderes Dialekt von Deutschland. Nun, trotzdem, wir unserer eigenen Muttersprache mächtig sind, gibt es Verständigungsschwierigkeiten. Mein Aufruf, mein Appell an uns heute Morgen ist, zu beginnen, uns verstehen lernen zu wollen in der Ehe, dass wir aus der Frustration kommen, denn jeder hat Grundnöte, dass ich Zeit habe, ein offenes Herz zu haben für meinen Sohn. Ich setzte mich hin mit meinem ältesten Sohn einmal. Ich merkte, er war belastet, irgendwie beschäftigt mit etwas. Und ich habe gesagt, du, es scheint mir, als ob du Not hast. Was ist deine Not? Wo tut's weh? Er weinte 20 Minuten, bevor er sprechen konnte. Und ich habe gesagt, weine nur, lass es raus, die Gefühle sollen nur raus. Kam und setzte sich zu mir und ich habe meinen Arm um ihn gelegt und wir sprachen miteinander. Ich sagte, rein, wo tut's weh? Und er erzählte von Problemen, die er hatte mit anderen in der Schule und ich sagte, du, ich bete drüber. Ich bete mit dir drüber. Und innerhalb von wenigen Tagen hat er gesagt, Papa, es ist besser geworden. Grundbedürfnisse. Es tut weh. und dass jemand fragt, wie geht's, was ist los, hast du Schmerzen, ist die Not in der Ehe. Das gilt für Ehemann seiner Frau gegenüber, für die Frau ihrem Mann gegenüber, für den Sohn, den Eltern gegenüber. Geh und frag, hab Zeit füreinander. Es geht für Töchter und Brüder, für Schwestern, für Tanten und Onkel, für Vetter und Cousinen, in allen Familienbeziehungen, die existieren, und es existieren eine Menge heute Morgen. Für alle diese Beziehungen, Zeit zu suchen und zu finden, einander zu verstehen. Denn der Psychiater hat wohl recht, Dr. Ackermann. Wenn man ohne Christus lebt, Familien zerbröckeln und von menschlicher Perspektive her gibt es kein Mörtel, das zusammen wieder zusammenkleben könnte. Wenn man nicht bereit ist, mit Gottes Hilfe aufeinander zuzugehen. Jemand verglich die Anpassung zur Ehe mit zwei größeren Flüssen, die ineinander münden und dann zu einem Fluss werden. Bei der Einmündung dieser zwei Flüsse ist das Wasser oft turbulent. Und es braucht einige hundert Meter, bis der Fluss sich wieder gelegt hat und die Turbulenz sich wieder gelegt hat und man richtig weiterleben kann in Schönheit der Freude. So ist es am Anfang der Ehe. Wie viele Leute geben nach ein oder zwei Jahren auf? Junge Paare haben nach ein oder zwei oder drei Jahren der Ehe aufgegeben. Sie waren mittendrin in der Anpassungsphase. Turbulenz hat's oft gegeben, weil sie haben lernen müssen, ihr Ego zu entthronen und den anderen höher zu achten als sich selbst. Und es war schwierig. Viele scheinen vergessen zu haben, wie wichtig es ist, dass man sich verständigen will. Wir sprechen mehr darüber diese Woche. Zweitens. Nicht nur wegen der Einsamkeit der Menschen, das ist von unserer Perspektive, sondern zweitens wegen der großen Aufgabe Gottes. Ich persönlich bin überzeugt, tief davon überzeugt, dass die meisten Menschen diese Aufgabe nicht sehen. Und wenn man sie fragt, wozu es eine Ehe gibt, ja, damit wir Freude haben können miteinander, damit wir Kinder haben können und so weiter. Und die meisten antworten überhaupt nicht mit der Perspektive, dass Gott einen Gedanken dabei gehabt hatte, als er die Ehe gegründet hat. Gott gab den Menschen eine Aufgabe. Ein Katechismus hat es so zusammengefasst: Die größte Aufgabe des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und ihn auf ewig zu genießen. Wie ist es heute Morgen bei uns? Haben wir Gott genießen können heute Morgen? Kamen wir mit ihm zusammen, um nur seine Gegenwart und seine Person zu genießen? Haben wir bewusst daran gedacht, vielleicht kann ich heute durch mein Wesen als Einzelmensch und durch meine Beziehungen in meiner Familie Gott verherrlichen? Haben wir bewusst daran gedacht? Wir leben oft mit dem Gedanken nur in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir lauter Einzelkämpfer sind. Und viele Leute, auch als Christen, denken, ich bin ein Einzelchrist, ich habe eine Beziehung zu Gott und ich brauche nicht nach anderen Christen zu fragen. Und nichts, aber wirklich nichts, könnte ferner von der Wirklichkeit der Schrift sein. Wir haben eine Aufgabe Gottes, gemeinsam ihn zu verherrlichen. In unseren Familien. Schlage bitte mit mir Epheser 5 auf. Epheserbrief Kapitel 5. Eine Bibelstelle, die uns allen bekannt ist, von der Familie her gesehen. Er ordnet an, die Beziehung Frau zu Mann und die Beziehung Mann zu Frau in Vers 22 bis Vers 33. Und in Vers 32, am Ende von diesem großen Abschnitt über die Aufgabe des Mannes in der Ehe, sagt er folgenden Satz. Ich lese ein bisschen von dem Zusammenhang. Ab Vers 29, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Um deswillen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen und werden die zwei ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Nun, die Frage ist, die Bibel sagt hier, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Was deutet er darauf? Die Ehe. Die Ehe ist im kleinen Format, was die Gemeinde ist im größeren Format. Und was Christus mit der Gemeinde zu tun hat, hat er auch mit der Familie, mit der Ehe zu tun. Er ist mein Haupt als Ehemann, gleich wie er unser Haupt ist als Gemeinde. Und hör mal gut zu. Leute sollten sehen, an meinem Umgang mit meiner Frau, wie Christus mit seiner Frau umgeht, nämlich mit der Gemeinde. Und Leute sollten sehen, alle Leute, gläubig und ungläubig, sollten sehen am Umgang meiner Frau mit mir, wie die Gemeinde Jesu mit Christus umzugehen hat. In der Ehe haben wir einen Auftrag, einen missionarischen Auftrag, wenn man will. Und wenn wir das sehen, haben wir viel mehr Motivation zu lernen, miteinander auszukommen. Denn es geht ja um ein hohes Zeugnis. Ein Mann wollte sich scheiden lassen von seiner MS-erkrankten Frau. Sie kamen nicht miteinander aus. Wir haben mehrmals mit ihnen gesprochen. Haben sie besucht einzeln? Haben sie besucht zu zweit? Haben sie ermutigt und ermahnt? Und schließlich sagte dieser Mann, ich will mich scheiden lassen von meiner Frau. Unsere Ehe ist putsch. Und ich sagte, mir gibt's keinen Zweifel daran, dass eure Ehe nicht in Ordnung ist. Das sieht man. Aber du hast nicht das Recht als Christ, das, was Gott zusammengefügt hat, einfach wegzuwerfen. Denn die Ehre Gottes steht auf dem Spiel. Gottes Namen liegt auf euch. Und ihr habt einen Auftrag bei der Gründung eurer Ehe bekommen, Christus zu verherrlichen. Denn ihr seid zusammengeklebt worden von Gott, damit ihr der Welt etwas zeigen konnte von der Herrlichkeit Gottes. Er sagte, mir ist das alles egal. Und ich habe geweint, dass ein Christ, ein bekennender, wiedergeborener Christ sagen würde, mein Auftrag in meiner Ehe ist mir egal. Oh, das darf uns nicht egal sein. Geschwister und Freunde, das darf uns nicht egal sein heute Morgen, dass Christus uns diesen großartigen und allerwichtigsten Auftrag gegeben hat, dass andere Menschen an unserem Umgang miteinander das Wesen Jesu sehen. Die Familie in manchen Orten ist die einzige Gemeinde. Wenn es die einzige gläubige Familie ist, ist es nicht nur die Familie, es ist die Gemeinde Jesu am Ort. Und umso mehr sollte es deutlich sein, dass wir an unseren Orten das der Welt darzustellen haben, was Christus von uns will in unseren Ehen. Alles, was in der Bibel über die Familie steht, kann auf die Gemeinde bezogen werden. Alles, was in der Bibel über die Gemeinde steht, hat einen Bezug zur Familie. Denn diese zwei Bilder sind auswechselbar in der Schrift, was unser Umgang miteinander anbelangt. Die Frage ist, was ist die weltweite Gemeinde Jesu? Die weltweite Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, deren Leben Jesus Christus gewidmet sind, die gesagt haben, ich will ihm nachfolgen von ganzem Herzen. Es sind Leute, die gesagt haben, er ist mein Retter. Am vergangenen Freitagabend hatte ich das Vorrecht, mit einem Herrn zu sprechen, 58 Jahre alt, zweimal verwitwet. Und ich habe gefragt, nach Ihrer Meinung, wer ist Jesus Christus? Ja, der ist der Sohn Gottes, der ist der Schöpfer des Weltalls und Erlöser der Welt. Und ich fragte ihn, glauben Sie das persönlich? Er sagte, oh ja. Ich sagte, Sie sagen es ganz richtig. Meine nächste Frage ist, wissen Sie, dass Sie ewiges Leben haben? Ja, das weiß ich eben nicht, ganz sicher. Haben Sie die Vergebung Ihrer Sünden? Sind Sie überzeugt, dass Ihnen alle Sünden vergeben wurden? Ich weiß es nicht, hat er gesagt. Und da habe ich die gute Nachricht gesagt, dass er es wissen konnte. Und er hat gebetet, den Herrn Jesus in sein Leben aufzunehmen und diese Vergebung Jesu zu beanspruchen für seine Sünde. Ich habe ihm Johannes 1, Vers 12 gezeigt, wie viel ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Familienbild, nicht wahr? Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und er betete und dann habe ich gesagt, Sie sind jetzt Mitglied der Familie Gottes, Kind Gottes. Ich begrüße Sie als Bruder in meinem Herrn. Wir haben uns umarmt in Jesus. Und ich sagte, ich freue mich mit Ihnen und für Sie. Genauso wie es eine physische Geburt hat geben müssen, damit Kinder auf die Welt kommen, so muss es eine geistliche Geburt geben, damit Menschen in die Familie Gottes kommen. Heutzutage sagen viele, wir sind alle Kinder Gottes, der ist unser aller Vater. Das ist ein unbiblischer Unsinn. Die Bibel sagt, er ist der Vater derer, die geboren wurden in die Familie Gottes. Die wiedergeboren wurden in die Familie Gottes. Und diese Leute dürfen sagen, ich bin sein Kind. Und wenn du hier heute Morgen und Jesu Vergebung nicht beansprucht hast, gilt das Angebot dir, dass du in die Familie Gottes kommen kannst, durch seine Vergebung in Jesus Christus. Und du hast auch die Möglichkeit, von jetzt an, diese Versprechen, die man so leicht vielleicht macht, in der Hochzeit zu verwirklichen, wenn es heißt, ja, mit Gottes Hilfe. Denn wenn du nicht in der Familie Gottes bist, hast du keinen Zugang zu seiner Hilfe. Die Hilfe Gottes steht denen zur Verfügung, die ihn kennen, die bereit sind zu sagen, Herr, hilf. Und die meisten Leute sagen, danke, Herr, ich pack das ganz alleine. Ich brauche deine Hilfe nicht. Man merkt es an kleinen Kindern und Säuglingen. Sie kommen mit der Hand und sie schieben die Hand des Vaters und der Mutter weg. Und sagen, ich mach's alleine. Ich mach's alleine. Und manche sind in ihrer geistlichen Entwicklung nicht über diese Kindesphase hinaus, dass sie gesagt haben, Herr, ich mach das nicht alleine. Ich mach alleine alles kaputt. Ich brauche deine Hilfe. Und heute Morgen wieder ein Appell an uns alle, wenn du hier bist, ohne die Hilfe Gottes persönlich erfahren zu haben in Christus, komm zu ihm und beanspruche diese Hilfe Gottes in Jesus Christus. Und wer in der Familie ist, in der Familie Gottes, der hat auch Freude zu sein in einer örtlichen Familie. Diese zwei Bilder passen auch. Die weltweite Familie ist die menschliche Rasse. Die weltweite Gemeinde, das ist undefinierbar. Wir gehören alle dazu, wenn wir Christus kennen. Aber wenn ich sage, ich komme von der Familie Möhringen, das ist euch kein Problem. Wir sind nicht in Konkurrenz miteinander. Familie Pugh und Familie Meier stehen nicht in Konkurrenz. Ich freue mich, dass es die Meiers gibt und sie freuen sich, dass es die Pughs gibt. Und niemand kommt auf die Idee, dass es Meiers und Schmitz gibt, dass zwischen Meiers und Schmitz unbedingt Konkurrenz sein muss. Und so ist es auch in den örtlichen Gemeinden, die bibeltreu sind. Wir kommen, wenn wir geistlich sind, nicht auf die Idee von Konkurrenz, sondern es ist eine gegenseitige ermutigende Freude, dass es sowas gibt wie andere geistliche Familien, die dem Herrn nachfolgen mit Freuden. Und dass Kinder Gottes auch da sind. Ich freue mich, dass es örtliche Gemeinden gibt und ich freue mich, dass es gesunde geistliche Familien gibt, die einen anderen Namen tragen als Namen Pugh. Das bedeutet, dass Gottes Gnade so großartig ist, dass er es überall verwirklichen kann, wie er will. Heute Morgen meine Schlussfrage ist, kennst du Jesus Christus persönlich? Und wenn ja, hast du seine Hilfe beansprucht für dein persönliches Leben in deiner Familienbeziehung. Wir haben nur über einen Punkt gesprochen heute Morgen, was unsere irdische Verpflichtung anbelangt, nämlich die der Kommunikation. Aber ich bin überzeugt, wenn du damit anfangen würdest, zu denen in deiner Familie eine Hand entgegenzureichen, wo du es bisher nicht getan hast, das würde Wellen schlagen. Das würde für Aufsehen sorgen in deiner Verwandtschaft, wenn du derjenige wärest, der guten Tag sagen würdest den anderen Familienangehörigen. Und wenn du nicht in der Familie Gottes bist, komm zu Jesus, der für dich gestorben ist am Kreuz, der dir die Hilfe geben und sein will für dein Leben in deiner Familie.